Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften,
dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mit dabei auch heute Andreas Schiemens. Hallo Andreas.
Hallo, und heute, Jörg, haben wir wieder Unterstützung.
Ja, und zwar von ANT Informatik, unserem Partner aus der Schweiz.
Aber was ist eigentlich die ANT?
ANT berät seit 30 Jahren Non-Profits und Stiftungen mit technologischen Lösungen, unter anderem im Fundraising, der Mitgliederverwaltung und dem Fördermittelmanagement, und ist der CRM-Spezialist im Dachraum.
Genau das, was viele Organisationen brauchen. Aber nun zu unserem Gast.
Herzlich willkommen, und wir sind wieder mit einer neuen Folge dabei. Andreas, schön, dass du bei mir bist.
Hallo Jörg, schön, dass wir wieder zusammen diesen Podcast aufnehmen und dass du so viel Spaß dabei hast.
Ja, den habe ich immer, aber diesmal besonders, denn wir haben eine alte, neue Bekannte, die schon mal in unserem Podcast war, auch wenn das ein bisschen her ist. Ich glaube, 123 Folgen, oder?
Ja, wahrscheinlich, aber sie ist nicht alt, aber schon lange dabei. Wir reden über Carina Hövener. Hallo Carina, schön, dass du im Podcast bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Hallo Carina.
Für die Menschen, die vielleicht spontan nicht wissen, wer du bist seit 16 Jahren bei UNICEF und hast die Funktion Leitung Philanthropie bei dieser großartigen Organisation inne.
Ganz genau.
Genau, Carina, erzähl uns doch vielleicht mal zum Einstieg, was hat dich persönlich bewegt? Du hast eine kaufmännische Ausbildung bei der Bank gemacht, du bist systemischer Coach. Was hat dich persönlich dazu bewegt, ins Fundraising, in die Philanthropie zu gehen?
Also erst kam das Fundraising, allgemein dann die Philanthropie. Ich habe nach der Ausbildung dann Wirtschafts- und Sozialwissenschaften studiert und habe mich dann schon Ende des Studiums tatsächlich Richtung Fundraising orientiert. Das schwankt immer so ein bisschen zwischen Entwicklungszusammenarbeit und Fundraising. Habe mich dann aber doch fürs Fundraising entschieden. Und war kurz nach dem Studium bei der Fundraising Akademie. Das fand ich ganz spannend, auch noch als freie Bildungsreferentin und dann auch Dozentin, um auch zu gucken, was passiert eigentlich im Fundraising, was braucht man da heutzutage. Das Mitte der 2000er war der ganze Sektor natürlich sehr im Umbruch, oder es begann, sich alles so zu professionalisieren.
Das war doch auch eine Art von Entwicklungsarbeit, oder?
Auch, genau. Deswegen bin ich da auch hängen geblieben. Fundraising ist ja eine kleinere Organisation in Bonn. Da war ich so Fundraising-Allrounderin, wie das bei kleinen Organisationen dann häufig so ist. Da war ich zuständig für eigentlich jeden Fundraising-Kanal und die Zielgruppe. Es war spannend und dann hat sich aber 2009 eben die Chance ergeben, bei UNICEF anzufangen. Und damals noch in dem Bereich Unternehmenskooperation und Großspenden-Fundraising gab es noch nicht so richtig bei UNICEF. Also eher reaktiv, aber noch nicht strategisch. Und somit hatte ich die Chance, das richtig aufzubauen. Und 2013 wurde es dann eine Eigenabteilung, die zuerst noch Großspender hieß, die ich dann aber ziemlich schnell umbenennen können in Philanthropie.
Mhm. Genau. Und das machst du jetzt bereits seit ein paar Jahren, seit vielen, vielen Jahren. Was gefällt dir besonders an diesem Thema Philanthropie, das ja immer aktueller wird im Moment, ne?
Ja, genau. Also das es hat mich schon immer fasziniert. Also das, im Fundraising, ich fand es deshalb spannend, bei einer kleinen Organisation mal zu sein, um alles kennenzulernen. Aber ziemlich schnell habe ich gemerkt, dass mir mehr die Arbeit eben mit Menschen liegt und alles, was beziehungsorientiert ist, also Beziehungen aufzubauen, Netzwerke zu schaffen, und darum geht's ja eben in der Philanthropie, Vertrauen zu schaffen, Beziehungen aufzubauen, und das finde ich nach wie vor einfach wahnsinnig spannend bei einer spannenden Organisation, die auch ständig im Wandel ist, immer wieder vor neuen Herausforderungen. Nicht nur die Organisation, sondern die Welt, in der wir uns bewegen, wo die Organisation gebraucht wird. Insofern ist es trotz aller Jahre auch noch nie langweilig geworden.
Andreas, gibt es aus deiner Sicht eine Besonderheit beim Thema Philanthropie, so wie UNICEF es angeht?
Na, ich hätte gerade auch die Frage an Carina stellen können, da lag mir quasi auf der Zunge, warum der Großspendenbereich Philanthropie heißt. Das ist ja nicht selbstverständlich, und gerade 2013 war das auch noch nicht tatsächlich üblich. Das ist ja so ein Trend, der in den letzten Jahren sich entwickelt hat, dass Organisationen auf die Tür der GroßspenderInnen Philanthropie schreiben. Aber nicht alle haben dadurch ihr Fundraising verändert. Und ich glaube, dieser Punkt, den Carina gerade angesprochen hat, dass Philanthropie auch bedeutet, Vertrauen aufzubauen, Beziehungen aufzubauen und zu pflegen, das Ganze mehr so als Key-Accounting zu sehen, das ist sicherlich eine der entscheidenden Faktoren von Philanthropie. Ich glaube allerdings auch, Jörg, um deine Frage zu beantworten, Philanthropie geht da auch noch mal ein Stück weiter. Für meine eigene Definition ist Philanthropie auch immer etwas, was eine intrinsische Motivation hat von in aller Regel wirtschaftlich erfolgreichen Familien, die bestimmte Werte haben. Und zu diesen Werten gehört es auch, mit sichtbaren Beiträgen gesellschaftlich relevante Projekte zu unterstützen. Und das haben wir ja nicht bei allen Großspendern und GroßspenderInnen, denn da haben wir ja häufig auch Menschen, die mit ihrer Spende zeigen wollen, dass sie zu einer bestimmten gesellschaftlichen Klasse gehören, dass es von außen einen Impuls gibt, aber eben nicht von innen. Und das auch so zu setzen, halte ich für einen der wichtigen Faktoren im Philanthropie-Fundraising, um das so zu nennen. Und deshalb würde ich sagen, ja, also ich glaube, da ist UNICEF schon auf einem sehr, sehr guten Weg.
Ist das so, Carina? habt ihr das beabsichtigt oder hat Andreas das jetzt nur reingelesen?
Also erstmal hoffe ich natürlich, dass wir auf einem guten Weg sind und das glaube ich auch schon bestätigen zu können. Ja, das war schon der Gedanke dahinter und ich gebe dir recht, Andreas, 2013 war das jetzt nicht unbedingt so allen so geläufig der Begriff Philanthropie. Da eckte man auch an der einen oder anderen Stelle dann doch nochmal mit an. Wir haben es aber bewusst benannt. Und da stimme ich deiner Definition sehr zu, eben Philanthropie versus Charity, ja? Also wo wir ganz viel intern und extern eben auch diese Unterscheidung machen wollen. Es geht nicht darum, auf dem roten Teppich zu stehen oder das so nach außen zu stellen. Das kann man natürlich trotzdem tun, aber diese intrinsischen Motivationen, wirklich was bewegen zu wollen und wirklich auch dafür Geld in die Hand zu nehmen, das unterscheidet es, glaube ich, oder das ist ein wichtiges Merkmal der Philanthropie. Und 2013 haben wir da vielleicht auch ein bisschen vorgegriffen. Zu dem Zeitpunkt war das dann hier, haben wir auch immer noch Großspender-Mailings gemacht, also weil das irgendwie zu der Zeit auch irgendwie immer noch so Standard war. Also wir haben uns dann aber relativ schnell, 2013/14, davon getrennt und haben auch gesagt, nein, wir machen nur noch wirklich 1:1 Betreuung. Und wir machen kein One-to-Many, One-to-Few, wir machen One-to-One hier bei uns.
Wenn du jetzt auf die letzten 12 Jahre zurückblickst, da hat sich ja sicherlich einiges verändert, insbesondere bei den Organisationen. Wie gesagt, Philanthropie ist ein Begriff, der mittlerweile sehr geläufig ist, aber wahrscheinlich auch in der Betreuung dieser Zielpersonen. Wie würdest du das einschätzen? Was sind so aus deiner Sicht die deutlichsten Veränderungen in den letzten Jahren gewesen?
Die deutlichsten, also zum einen das Volumen, also dass Einzelspenden oder Einzelengagements durchaus größer geworden sind. Man könnte natürlich auch sagen, eine UNICEF wird jetzt damit, wir wurden früher nur nicht damit bedacht, das glaube ich aber nicht, sondern dass es grundsätzlich schon so ist, dass auch häufiger einfach große siebenstellige Summen gespendet werden oder auch sechsstellige, das was früher seltener war. Das sehen wir schon, dass das einfach zunimmt, dieser Umfang des Engagements und damit eben auch der Wille, was ich gerade sagte, wirklich was bewegen zu wollen. Was ich auch seit mal 4-5 Jahren, was wir hier beobachten, ist noch ein viel größeres Interesse, die Arbeit der Organisation zu verstehen, wirklich tief einzutauchen, Zusammenhänge zu verstehen, wie eigentlich das Ganze funktioniert. Also so der klassische Patriarch, der kommt und sagt, er möchte eine Schule bauen und seinen Namen dran schreiben, was bei UNICEF ohnehin immer sehr schwierig war. Das haben wir so gut wie gar nicht. solche Anfragen, sondern durchaus sehr viel komplexere Programme für Kinder in aller Welt, wo es eben nicht immer so ganz einfach ist. Wir bauen nicht nur eine Schule, wir machen nicht nur den Brunnen, sondern das ist cross-sektoral, wir müssen ganzheitlich arbeiten. Und dieses Verständnis dafür und den Wunsch, das zu verstehen, und die Fragen, die an uns herangetragen werden, sind vollkommen anders.
Aber Carina, denkst du, das liegt am Markt? Ich will das mal so uncharmant nennen. Also hat sich das in dieser Klientel verändert? Oder liegt das vielleicht daran, dass ihr 13 Jahre erfolgreich mit diesen Menschen, deren Engagement entwickelt hat? Also ist das durch euch gesetzt oder ist das eine Reaktion, die du von außen wahrnimmst? Also dass Menschen mehr Geld haben, liegt sicherlich da draußen daran, dass es auch mehr Geld für diese Zielgruppe gibt. Aber dass sie jetzt tiefer einsteigen, dass sie euch häufiger siebenstellige Beträge geben, kann das nicht auch am Beziehungsmanagement liegen?
Ich glaube beides. Ich glaube schon, dass vor allem Menschen jetzt auch zu uns kommen oder sich dahin entwickeln, weil wir das eben anbieten. Ja, und weil wir sie mitnehmen auf ihre Reise in der Philanthropie. Ja, so würde ich es auch beschreiben. Ganz viele, die eben anfangen, die noch gar nicht wissen, worauf sie sich da eigentlich einlassen und was sie erwartet und was sie denn eigentlich wollen. Und wir einfach sehr dankbar sind, sie auf dieser Reise begleiten zu dürfen. Das glaube ich schon. Ich glaube aber auch, dass der Markt sich da verändert hat, wenn man das so ausdrücken kann, dass aber auch Vermögende, und vielleicht kommen wir ja auch gleich nochmal auf Next Gen zu sprechen, da ist es nochmal anders, dass wirklich Interesse an diesen globalen Fragestellungen, die UNICEF eben versucht zu beantworten, dass es einfach noch größer geworden ist und damit eben auch einhergehend dieses Bewusstsein für diese soziale Verantwortung, die Vermögende dann auch haben und dass sie sich derer eben sehr bewusst sind. Das hat sich einfach schon verändert. Ich glaube nicht nur bei UNICEF.
Genau, jetzt hast du es schon angesprochen und quasi schon die Antwort ein bisschen vorweggenommen. Ihr habt ein Next-Gen-Netzwerk ins Leben gerufen, um junge Philanthropinnen zu gewinnen. Vielleicht erklärst du noch mal ganz kurz, welche Ziele verfolgt das Netzwerk und wie unterscheidet sich, auch wenn du es gerade schon ein bisschen erzählt hast, aber wie unterscheidet sich das Engagement tatsächlich der Next-Gen von der Organisation, von den Großspenderinnen, die ihr jetzt jahrelang, jahrzehntelang ja fast betreut habt?
Ja. Wir haben das 2022 oder 2021/22 aufbauen dürfen, das Netzwerk. Und der Schwerpunkt, wir haben es auch gemeinsam mit Next Gens aufgebaut, weil ich gesagt habe, wir können es nur zusammen mit der Zielgruppe dann entwickeln. Und es geht vor allem darum, dass sie ihre Fähigkeiten und Ressourcen eben für die Mission von UNICEF einsetzen. Und die Frage ist natürlich, wie tun sie das? Also das heißt, es geht nicht nur um Spenden, es geht dann eben um sehr viel mehr. Und die drei Kernsäulen von Next Gen sind dann Community, Impact und Thought Leadership. Und das muss ich vielleicht kurz ein bisschen erläutern. Also Community ist natürlich klar, ist selbsterklärend. Community eben, dass sie es mit Gleichgesinnten tun, ja, also dass sie innerhalb ihrer Peer Group, also 20 bis 40-Jährigen, sich gemeinsam engagieren, dass sie sich nicht nur gemeinsam engagieren, sondern dass sie sich auch austauschen können, dass sie auch Spaß haben, dass sie Leute kennenlernen, die ähnlich ticken, die ähnliche Wertvorstellungen haben. Das ist zwar bei den anderen GroßspenderInnen auch oft so, dass sie in ihrer eigenen Gruppe nicht unbedingt immer in puncto Philanthropie so Gleichgesinnte haben. Für die haben wir auch Plattformen. Das ist ja so ein bisschen das Special bei UNICEF, dass wir verschiedene Plattformen bieten, auf denen sich Menschen gemeinsam engagieren können. Bei den Next Gens aber nochmal viel intensiver.
Ganz kurz, Carina, kurze Nachfrage. Ja. Diese Plattform, da vermischt sich nichts im Prinzip. Also das heißt, das ist schon wie so eine Kanalstrategie, die auch aufgeht.
Na, das war nie als solche, glaube ich, angelegt. Also wir haben einen Giving Circle, den Club 48.3, den haben wir 2016 gegründet. Und international gibt es eben auch nochmal das International Council. Es gibt aber auch Leute, die in zwei der drei Netzwerken sind oder die Eltern sind dort, die Kinder sind bei Next Gen. Also so passt es dann doch irgendwie zusammen. Und bei den Next Gen eben Impact ist eben die zweite Säule. Impact, das eine, welche Wirkung haben sie für Kinder mit ihren Mitteln, die sie einsetzen, mit ihren finanziellen Mitteln, aber auch welchen Impact haben sie sonst darüber hinaus? Weil ganz viele Menschen ja sagen, was kann ich denn noch tun? Ich kann ja nichts tun. Ich kann euch Geld geben, aber mehr kann ich nicht tun. Oder kann ich vielleicht nach Afrika einen Brunnen bauen? Nee, das, das ist vielleicht nicht das Wirksamste für Kinder. Das ist für einen selbst sehr wirksam. Und das habe ich auch früher in Projekten gemacht. Und das ist eine tolle Erfahrung. Wenn ich aber sage, es geht bei UNICEF natürlich darum, die maximale Wirkung für Kinder zu erzielen, dann ist es nicht, dass wir Kohorten von Bauarbeitern irgendwo hinschicken. Sondern Impact, wie können sie anders selbst wirksam sein? Nämlich indem sie ihre Netzwerke nutzen, indem sie Türen öffnen für UNICEF, indem sie unsere Botschaften teilen auf Insta, LinkedIn, auf sämtlichen Kanälen, wo sie sonst noch so unterwegs sind, dass sie UNICEF da immer mit im Gepäck haben. Also das ist eben im Impact. Wir hatten vor 2-3 Wochen ein Mitgliedertreffen hier in Köln. Da haben wir zum Beispiel auch einen Workshop gemacht, so wie gestalte ich meinen Elevator-Pitch für NextGen, wenn ich jetzt jemanden treffe, der in Frage kommt. Und das macht wieder jeder unterschiedlich und haben das tatsächlich auch nochmal geübt. Und die dritte Säule ist dort Leadership. Und da geht es wirklich darum, tief in die Arbeit von UNICEF einzutauchen. Und das ist, glaube ich, auch eben der Unterschied bei den NextGens. Die sind natürlich in einer Lebensphase, wo sie noch viel mehr Kapazitäten dafür haben. Wenn sie noch im Studium sind oder danach oder davor in der Orientierungsphase, das ist anders. Also sie sind noch nicht in der Familienphase und vielleicht auch noch nicht gerade bei Familienunternehmen, dass sie ins Unternehmen einsteigen oder Führungsrollen dort übernehmen müssen. Einige machen das zwar auch parallel, aber trotzdem haben die in der Zeit einfach noch viel mehr Ressourcen, sich da einzubringen.
Carina, wie kommen die zu euch? Oder also kommen die zu euch oder sprecht ihr die aktiv an? Wie muss ich mir das vorstellen?
Es ist einfach, du hattest ja auch gefragt, was anders ist an dem Engagement. Anders ist, dass sie viel aktiver sind. Es ist ein super dynamisches Netzwerk. Die Mitglieder sind super engagiert, sei es in den schon, es fängt schon bei den WhatsApp-Gruppen an. Wir haben quartalsweise regionale Dinner, da können immer wieder neue Freunde mitgebracht werden. Also jeder, der noch jemanden kennt, also es geht wahnsinnig viel über Mundpropaganda, dass sie aus ihren eigenen Netzwerken dann wieder rekrutieren. Also eben diese niedrigschwelligen Angebote. Wir machen Webinare, wo sie ihre Freunde hineinladen können. Wenn wir persönliche Treffen haben, das haben wir zweimal im Jahr, am Vorabend haben wir auch immer noch mal Treffen, wo neue mit dazukommen und mal reinschnuppern können. Also so wächst das Netzwerk langsam. So, wir haben jetzt ungefähr 36 Mitglieder und es wächst eben beständig darüber.
Was ist aus deiner Sicht, Carina, der Erfolgsfaktor für eure Next-Gen-Community?
Der Erfolgsfaktor ist, glaube ich, schon, dass UNICEF sich da öffnet. Also wir sind sehr offen für das, was von den Next-Gens kommt, was sie gestalten möchten mit UNICEF. Was sie wissen wollen. Sie können da wirklich tief blicken. Und wenn es auch mit Mitarbeitern aus Programmländern geht, also wenn es auch mal der Austausch mit einer Kollegin aus Afghanistan ist, all sowas können wir ermöglichen. Es ist, glaube ich, aber auch eben diese Community jetzt mittlerweile, die eben auch total spannend ist, in der sich Leute auch gerne unabhängig von UNICEF aufhalten. Also wenn wir ein Dinner haben, geht es natürlich auch nicht die ganze Zeit um UNICEF. Und ich glaube, eben als große globale Hilfsorganisation sowas anzubieten, ist sehr reizvoll. Und das habe ich ja eben auch schon gesagt, dass ich den Eindruck habe, dass die NextGens sich schon sehr viel früher mit globalen Fragestellungen beschäftigen und sehr viel offener dafür sind, dafür Lösungen zu finden, die über reine Insellösungen hinausgehen, eben systemischen Wandel zu schaffen. Und das ist nun mal eben das, was UNICEF auch möchte, was für manche sehr abschreckend wirken kann, weil es einfach wahnsinnig groß und komplex ist, aber das eben auch wahnsinnig spannend ist, wenn man sich dort hineinbegibt und das wirklich in der Tiefe verstehen möchte.
Ja, ich bin überzeugt, dass einer der Erfolgsfaktoren tatsächlich ist, dass ihr die Zielgruppe eingebunden habt und der Zielgruppe auch mit den GründungsmitgliederInnen auch die Möglichkeit von Anfang an gegeben habt, mitzugestalten, also inhaltlich auszurichten. Das ist ja nicht üblich im Fundraising, obwohl das ja immer gelehrt wird, aber die Zielgruppe zu integrieren, ist nicht immer gewährleistet. Dieser internationale Aspekt, den du gerade angesprochen hast, Carina, wie weit spielt der eine Rolle bei der Community?
Spielt auch eine große Rolle. Es gibt in verschiedenen Ländern Next-Gen-Netzwerke. Es gibt auch nochmal eine globale, das sind dann die, die Global Principles. Das ist nochmal eine kleine Gruppe aus maximal 15 Next-Gens aus aller Welt. Also das ist wirklich ganz bunt gemischt. Da ist auch ein deutscher Vertreter dabei. Und eben diese globale Vernetzung zu haben, ist schon wahnsinnig wertvoll. Also wir hatten jetzt 2 Global Summits für die Next Gens, wo sie eben aus allen möglichen Ländern, entweder auch aus denen, wo es schon Next Gen Netzwerke gibt bei UNICEF, das ist jetzt Italien, UK, USA natürlich, aber auch ganz viele Next Gens aus anderen Ländern, wo Einzelne halt sind, die in ihren Ländern aktiv sind. Da war jemand dann aus Botswana dabei, aus Mexiko, aus Argentinien, die dort keine Netzwerke haben, aber die trotzdem für UNICEF aktiv sind oder die Familien mit UNICEF engagiert sind und die dann zum Global Summit kommen. Und dieser Austausch, und das sind immer ganz besondere Treffen, wo dann 50, 60 junge Menschen aus aller Welt zusammenkommen, um wirklich was zu bewegen. Und ich glaube, das ist auch schon großer Reiz.
Und was meinst du, woran liegt das, dass gerade diese Zielgruppe tiefer einsteigt und sich tatsächlich da an der Stelle nochmal anders verhält als die Vorgängergeneration? Was nehmt ihr da wahr?
Ja, dass sie einfach einen großen Wandel möchten, einen großen sozialen Wandel auch in der Welt vorantreiben möchten. Dass es da weniger darum geht, ich gebe jetzt mein Geld in ein bestimmtes Projekt, das ist meins, da bekomme ich einen Bericht drüber und dann weiß ich, dass mein Geld da gut eingesetzt ist. Das ist auch wirksame Philanthropie, natürlich. Aber bei den Next Gens ist es eher nochmal, dass man sagt, so, let's join forces, wir machen das hier alle zusammen. Und wir verändern die Welt, weil wir sind in der Position, das auch tun zu können.
Joint Forces ist nochmal das Stichwort, Carina. Ihr unterstützt auch Familien dabei, ein gemeinsames philanthropisches Engagement zu entwickeln mit eurer UNICEF Family Academy. Wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, das ist auch wahnsinnig spannend. Das ist auch ein Trend, der in den letzten Jahren halt immer größer wird, dass Familien oder SpenderInnen ihre Kinder mit einbinden möchten und als gesamte Familie sich engagieren möchten. Und das fing an, dass sie zu dem jährlichen Treffen der Giving Circle mehr und mehr ihre Kinder mitbrachten und sagen, ach, das ist eine schöne Möglichkeit, unseren Kindern vorzuleben, wie wir uns eigentlich engagieren. Und jetzt bieten wir eben noch viel mehr dazu an. Über die Academy machen wir auch verschiedene Webinare, einzelne Workshops mit Familien zum Thema, was bewegt uns eigentlich als Familie? Wofür stehen wir als Familie? Was ist eigentlich unser Family Mission Statement, wenn wir das eigentlich für uns entwickeln müssten? Das unterscheidet sich vielleicht gar nicht so sehr von dem, was Philanthropieberatungen dann auch tun. Aber natürlich sind die bei zu UNICEF kommen, also die sind natürlich jetzt schon bei UNICEF, haben sich schon thematisch entschieden. Aber da auch nochmal zu gucken, wie wollen sie Engagement für UNICEF eigentlich gestalten? Und wie nehmen wir alle Familienmitglieder da gut mit?
Jetzt muss ich ja sagen, also ihr habt verschiedene Kanäle, ihr macht eine 1:1 Betreuung, ihr habt jetzt diese Academy. Wie viele Mitarbeiter hast du eigentlich?
Wir sind ein Team von, jetzt muss ich gerade überlegen, 9 Frauen.
Es sollte keine Fangfrage sein.
Genau, nee, keine Fangfrage. Aber 9, also wenn ich den Bereich Nachlassmarketing mal rausnehme, weil das ja nochmal ein separater Bereich ist, der zwar doch zur Philanthropie gehört, aber jetzt nicht in den Großspendenbereich, reizt halt 9, die aber auch nicht alles Vollzeitstellen sind. Ja, ein reines Frauenteam.
Okay.
Genau. Das einzige Frauenteam hier bei UNICEF, was ganz wunderbar funktioniert, ist immer das weltbeste Team. Ja, also so ein riesiges Team ist es dann gar nicht. Also kleinere Organisationen würden sagen, naja, also 9 Personen in der Philanthropie ist schon ganz schön groß.
Klar.
Aber so groß auch ist es dann auch wieder nicht.
Na, irgendwo müssen ja auch die 186 Millionen Euro herkommen, die UNICEF laut Jahresbericht 23 in Deutschland an Spenden gesammelt hat. Also letztendlich ist ja nicht die Anzahl der Mitarbeitenden bei dir der Punkt, sondern natürlich auch die Nachhaltigkeit, die Effektivität und als drittes, ich glaube auch in der Reihenfolge ist es wichtig, dann den Umsatz, der generiert wird. Und ich glaube, das muss man auch so rum denken.
Das stimmt, wobei nicht die 186 aus der Philanthropie.
Nein, aber das ist ja das.
Ja, aber schon substanziellen Anteil daran, genau.
Und Fundraising ist ja immer ein Teamwork, wo alle in der Organisation ihren Anteil haben. Und der Vorteil der Philanthropie-Kollegin natürlich ist, dass sie die großen Spenden reinholen. Aber nicht weniger wichtig sind natürlich auch die Menschen, die Normalspendenden, die Briefspenden betreuen. Total richtig. Wenn du über Giving Circle sprichst, also gerade auch was den Club 48,3 betrifft, wie weit sind solche Kreise weiter ausbaubar? Denn das macht ihr ja auch schon einige Zeit.
Ja, das machen wir schon einige Zeit. Im nächsten Jahr wird der Club 10 Jahre. Und da merken wir aber auch im Moment, also sind wir auch gerade nochmal dabei zu schauen, ist das noch die richtige Ausrichtung? Müssen wir da nochmal ein bisschen was anpassen? Weil es ist immer noch erfolgreich, es funktioniert, es kommen auch immer nochmal wieder neue dazu, aber natürlich nicht mehr so wie in der Anfangsphase. Nun haben wir auch vor 10 Jahren eben dieses Thema gesetzt, der Mädchenförderung. Das war noch vor vielen anderen Krisen in der Welt, die letzten Jahre so geprägt haben, so dass wir da gucken, wie können wir das auch nochmal ein bisschen berücksichtigen. Also dass andere Themen, die UNICEF eben sonst in den Vordergrund stellt, sich da auch wiederfinden. Ich glaube, es ist schon noch ausbaufähig und ich glaube schon, dass sowas noch Zukunft hat. Denn das merken wir schon, dass gerade in diesen unsicheren Zeiten, in denen wir uns gerade bewegen, PhilanthropInnen auch wahnsinnig verunsichert sind und eben auch einen gewissen Rückhalt darin finden, eine Gemeinschaft da zu haben und zu wissen, ich bin hier nicht allein. Also ich mache das hier nicht allein und gemeinsam schaffen wir eben sehr viel mehr. Das ist bei den Next Gens, das ist aber auch beim Club 48.3, das ist dann aber auch beim International Council, das Gremium, was ich eben erwähnte, auf internationaler Ebene. Und wenn die Menschen dann zu den jährlichen Treffen kommen, wird uns das auch immer wieder gespiegelt, dass es eben immer wieder schön ist, da hinzukommen und ganz andere Menschen aus ganz anderen Kontexten kennenzulernen, aber dieses Ziel, was einen eben vereint, das schweißt dann eben auch zusammen.
Wenn du jetzt mal auf den internationalen UNICEF-Fundraising-Bereich schaust, ihr tauscht euch ja sicherlich mit den Kolleginnen und Kollegen weltweit aus. Sind die Entwicklungen und die Trends ähnlich wie in Deutschland oder gibt es da andere Besonderheiten, die es vielleicht so in Deutschland nicht gibt?
Es ist in einigen Ländern ähnlich. Also natürlich die amerikanischen KollegInnen sind immer noch natürlich da die Vorreiter in ganz vielen auf ganz vielen Ebenen, was sehr, sehr spannend ist. Aber zum Beispiel in UK oder auch in den Niederlanden haben wir sehr ähnliche Entwicklungen, was zum Beispiel die Familienphilanthropie angeht oder auch Next Gen. Spannend ist dann aber auch den ganzen, also diese quasi Emerging Markets zu sehen, also in Lateinamerika, in Asien und jetzt auch zunehmend in Afrika. Das sind natürlich ganz andere Kontexte und ganz andere Bedürfnisse, die PhilanthropInnen dort haben, die nicht unbedingt den Deutschen dann entsprechen. Also wo es eine ganz andere Zusammenarbeit ist und wo es ja auch oft eben um den regionalen Fokus dann auch nochmal geht, anders als hier.
Carina, wir kommen langsam zum Schluss, aber vorher noch eine persönliche Frage. Was würdest du unseren Hörern und Hörerinnen, die auch sich im Thema Philanthropie, Großspenderinnen bewegen, was ist so ein Learning, wo du sagst, das muss man auf jeden Fall beherzigen oder macht bitte nicht diesen Fehler?
Ui, muss ich jetzt überlegen. Aber ich würde sagen, Philanthropie ist eine Frage der Haltung. Und da sollten wir uns als Organisation nicht kleiner machen, als wir sind. Da bin ich fest von überzeugt. Wir haben eine Menge zu bieten und natürlich haben die vermögenden Menschen die Ressourcen, die wir brauchen, um unsere Arbeit umzusetzen. Aber andersrum haben wir eben auch genau diese Programme, die wir umsetzen können, damit sie ihre Verantwortung übernehmen können. Also ich finde es ziemlich ausgeglichen und eigentlich auch auf Augenhöhe. Und ich glaube, das sollten wir nicht vergessen. Das ist mir in unserer täglichen Arbeit immer wichtig.
Schönes Schlusswort, oder, Andreas?
Ja, absolut. Also Ausgeglichenheit, Augenhöhe und auf das hören, was unsere Philanthropinnen und Philanthropen bewegt, finde ich total schlüssig und richtig. Und Carina, das zeigt ja auch den Erfolg, den du und dein Kolleginnen-Team in den letzten 16 Jahren ja auch erzielt habt. Danke für das Gespräch.
Ja,
danke. Schön, dass du da warst.
Danke.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.